Und das ist das, was ich mir gesagt habe, wie dumm bist du, wenn du jetzt die Chance nicht nutzt, wenn dir der Arzt noch sagt, das hätte vorbei sein können, aber gleichzeitig gesagt, du bist 42, du hast jetzt ein zweites Leben bekommen, nutze einfach irgendwie die Chance. Wie du sie nutzt, nutze sie selber. Und das ist jetzt mein Weg. Und im Moment bin ich sicher, dass es der richtige ist, ja.
Alex Lungi hat eine super erfolgreiche Radiokarriere gehabt. Er war fast 5 Jahre lang Leiter von Radio SRF 3 und Virus gewesen. Doch dann hat ihn aus dem Nichts, ohne Vorzeichen, im Sommer 2022 ein Herzinfarkt fast ins Grab gebracht. Der Alex war dann erst 40 und hat wegen diesem gesundheitlichen Schicksalsschlag seinen SRF-Job an den Nagel gehängt. Heute ist er selbstständig und hat seine eigene Kommunikationsbude. Herzlich willkommen bei «Geschichten aus allen Schichten», Alex Blungi.
Ja, geht's dir miteinander. Hallo, danke vielmals, dass ich da bin. Hallo.
Schön, hey, bist du da.
Alex, jetzt bist du auch einer von diesen vielen Journeys, die in der Kommunikationsbranche gelandet ist. Wieso? Was ist das Tolle an der Kommunikation?
Das Tolle ist, dass man mit dem arbeiten kann, was man kann. Mit Wörtern, mit Wort, mit der Sprache. Bin ich noch sehr viel mit Strategie, Coaching, Erfahrungen weitergeben. Und in gewissen Bereichen, Storytelling, wo ich mich spezialisiert habe, ist Kommunikation und Journalismus nicht so weit voneinander weg.
Verschmilzt ja immer wie mehr.
Ja, finde ich auch. Und ich glaube, aktuelle Entwicklungen im Journalismus geben auch Chancen für die Kommunikation. Und so, also, das eine kann nicht ohne das andere.
Und wie bist du dazu gekommen?
Ich habe einfach gemerkt, als ich bei SRF ausgestiegen bin, ich will nicht gerade wieder in einem grossen Konzern arbeiten. Aus verschiedenen Gründen. So ein bisschen mehr gestalten, weniger verwalten, war ein Ziel gewesen. Und ich wäre natürlich offen gewesen für irgendein cooles Projekt oder jemand gesagt, hey, man könnte dich gerade brauchen. Hat sich aber nicht wirklich ergeben, nur so zwei lose Gespräche mal, wo dann aber nichts daraus geworden ist und habe gefunden, ja gut, also, dass die Welt nicht auf mich wartet, habe ich ja schon gewusst. Aber wenn es sich wirklich gar nichts ergibt, dann ist immer eine Option gewesen, die Selbstständigkeit. Und in der Selbstständigkeit ist nur das die Option gewesen, weil Medientraining und Eventmoderation, das mache ich nebenan seit Jahren immer gemacht. Und habe gefunden, das ist der Bereich, wo ich mir schon einen gewissen Namen und ein kleines Netzwerk aufgebaut habe. Dort kann ich intensivieren.
Und welche Themen setzt ihr um?
Für mich geht es darum, dass ich, wenn ich mit den Kunden zusammensitze, ihnen erkläre, dass sie eigentlich von außen nach innen denken müssen. Also das heisst, viele Firmen haben ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung und wollen nachher kommunizieren. Wir haben, ja schön, nur interessiert das noch keine einzige Kundin. Und im Marketing, wenn man dann wahrscheinlich immer vom Customer Value reden oder so, also was habe ich als Kundin, als Kunde von dieser Dienstleistung, von diesem Produkt? Und wenn ich von Storytelling rede, dann sage ich, dass man Geschichte oder Botschaft sollte von außen her erzählen. Also dort anfangen, wo die Kunden den Anschluss haben, vom Wissen her. Ich sage dann die Anschlussfähigkeit, wo sie ist, die Anschlussfähigkeit. Und von dort her die Geschichte erzählen. Und das Thema, ob das Versicherungswesen oder Banking oder Detailhandel oder öffentliche Verwaltung ist, ist eigentlich gar nicht so entscheidend. Es geht wie um das Prinzip vom Umkehren, plus so ein zweites, wie soll ich sagen, USP oder Merkmal von mir ist, dass ich eher offensiv kommuniziere. Also ich sage immer, in der Kommunikation, wir können jetzt im Fußballschrank bleiben, das war ja schon Fußball-Euro gewesen, kann man sagen, du darfst einmal ein Goal kassieren, wenn vorne 2 oder 3 Schüsse ist. Cool, das war ein geiler Match gewesen, 3-1. Cooles Resultat. Und ich habe das Gefühl, viele Firmen oder immer mehr, auch logisch aus rechtlicher Sicht, probiert man alles in der Welt hin, das Null zu heben, dass man ja keine kassiert, aber man riskiert da nichts gegen Führer oder man sucht keine Chancen gegen Führer. Und in ganz vielen Projekten oder Firmen sehe ich extrem viele Chancen, die da wären. Mit dem Risiko, ja, vielleicht kommunizierst du mal etwas, was nicht so glücklich ist, aber vorne machst du dafür 2, 3 gute Goal und im Endeffekt zahlt sich das dann trotzdem aus.
Jetzt haben ja der Traum von der Selbstständigkeit haben ja viele. Ist es so, wie du dir das vorgestellt hast?
Ja, super. Nichts verdienen,
sondern
arbeiten. Genau,
mehr arbeiten, weniger verdienen, Traumjob.
Nein, also zwei Sachen. Das Gefühl ist von Anfang an super gewesen. Also, wie du gesagt hast, nicht mehr im Grosskonzern, nicht mehr eingebunden sein. Ganz ehrlich, das Leben bei mir ist nicht mehr vom Teams und vom Outlook bestimmt. Und das ist es vorher gewesen. Und das ist extrem schön. Das Gefühl hat sich sehr, sehr schnell eingestellt. Und das habe ich von Anfang an mega geschätzt. Das finanzielle Gefühl ist ein anderes. Ich habe ganz, ganz ja, ein paar Monate jetzt sehr viel Geld draufgezahlt und jetzt fängt es an zu rollen. Jetzt hat sich das langsam etabliert. Also ein bisschen.
Du bist auch Familienvater, du hast zwei Töchter, wenn man so sagen, im schulpflichtigen Alter, oder?
Ja, genau. Und ich bin geschieden, also heißt, ich verliere mein Geld allein. Ich habe eine Partnerin, aber die Partnerin hat einen eigenen Haushalt. Sie zahlt ihr Leben, ich zahle mein Leben und ich zahle in dem Sinne meine Ex-Frau und Kind, was völlig okay ist, alles, aber es sind Fixkosten. Also, das kann man schon sagen. Ich habe 6'000 Franken Fixkosten mit Krankenkassen und Wohnung und Auto und Essen und mal noch Kleider, also mit allem zusammen. Und die 6'000 müssen natürlich zuerst hier kommen. Die sind natürlich in Anfangsjahr überhaupt nicht hier gekommen. Also nicht einmal einen Bruchteil davon, sondern im Januar, Februar schon mal nichts hier gekommen. Und dann fängst du schon an überlegen, wenn dein Kontostand selber ein paar 10'000 Stutz tiefer ist, im Frühling 24 als im Sommer 23, denkst du so, mache ich alles richtig und so. Und auf die andere Seite habe ich mir dann gesagt, hey, ich habe jetzt etwas, ich habe ein eigenes Geschäft. Also ich habe erstens Einlage gemacht von 20'000 Franken, ich habe eine Webseite aufgebaut, ich habe mir die ganze technische Ausrüstung gekauft, verschiedene Lizenzenprogramme und so weiter. Und jetzt fängt es an, sich auszahlen und läuft und ist toll und ich habe Aufträge und die Leute geben gutes Feedback. Also von dem her, das Gefühl hat von Anfang an gestimmt und die Finanzen, die fangen jetzt an.
Und jetzt nach dem Podcast wird es abgehen, wie er
abgeht. Das ist das Schöne. Ihr habt die 100er Note im Kuvert gesehen, weil ich euch
auch nicht sagen habe. Ja, ja, aber wenn wir noch ein bisschen reden, ist
ein bisschen wenig. Imaginäre 100er
Note. Sie haben jetzt einfach gross distribuieren, ich zähle alle Hoffnungen setze ich in euch.
Gut, finde ich gut. Du hast ja vor der Selbstständigkeit lang beim Schweizer Radio geschafft, dort verschiedene Positionen gehabt, am Schluss Leiter vom SRF 3 und Virus. Wieso Radio?
Ja, ich habe kein Fernsehgesicht. Nein, ein bisschen blöd gesagt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht gewisse Hörerinnen und Hörer von euch kennen. Man hat das Gefühl selber, man kann viele Sachen so ein bisschen, aber nicht so richtig. Ich bin Allrounder, schon immer gewesen. Aber das zieht sich in meinem Leben durch. Also nach der Sek habe ich nicht gewusst, was machen. Aus Verlegenheitslösung Kanti-Prüfung gemacht. Kanti-Prüfung bestanden 5 Jahre Kanti-Gimmi in anderen Sprachregionen vom Land. Matur gemacht, nicht gewusst, was studieren. Ich habe aber während der Kanti Sportreporter-Job am Wochenende beim Lokalradio, Radio Monot, habe ich gefragt, wer kann ich mich brauchen, kann ich da arbeiten? Ja, klar, aber machst du eine Ausbildung, MATS, Medienausbildungszentrum. Und dann hat es mir einmal genommen. Und dann bin ich beim Radio Monot gewesen. Und mit 23 ist der Chef gegangen, als ich 23 war. Da ist der Geschäftsführer gekommen und gesagt, willst du neuer Chefredakteur werden? Er sagte, ja schon, aber ich bin 23.
Wow.
Ja, dann hat er gesagt, ja, machen wir dich zum jüngsten Chefredakteur von der Schweiz. Dort war es natürlich noch nicht Journalist des Monats oder wie ein Schweizer Journalist, der 30 unter 30, das hat es alles nicht gegeben. Hat mich auch nicht interessiert. Ich habe eine riesige Chance bekommen, mit 23 Chefredakteur zu sein. Und habe extrem viel gelernt, 3 Jahre lang. Bin meinem damaligen Chef noch heute dankbar, dass er mir die Chance gegeben hat. Also ich denke, wenn ich heute zurückschaue, das war das Himmelfahrtskommando, was der gemacht hat mit mir. Aber das war cool gewesen. Und dann hat es mir wirklich sehr den Ärmel gelitzt. Ich habe gemerkt, ich kann das nicht so schlecht. Ich habe gemerkt, ich kann mit Wort, ich mache gerne mit Wort, ich komme bei den Leuten einigermaßen gut an. Und nach einem Monat bin ich dann mal DRS3 und nachher SRF3 und bin dort 16 Jahre geblieben. Und dort habe ich so viel können machen, so viel dürfen machen. Man hat mich gefördert, man hat mir Zeug zutraut, man hat mir Projekte anvertraut, ganze Sendeteams anvertraut. Das war einfach extrem, ja, Vertrauensbeweis gewesen und darum lässig. Und ich habe bis wirklich vor 2-3 Jahren immer gesagt, ich bin noch nicht einen Tag ins Büro, wo ich musste. Immer nur, wenn ich will. Also ich immer wollen arbeiten und nie müssen. Und das war extrem cool gewesen. Und darum Radio, weil es ein sehr schnelles, unmittelbares Medium ist. Zack, auf Sendung und los. Und nicht mal das Web, nicht mal Social Media kann mit dem Radio mitheben von der Geschwindigkeit her. Und es ist einfach recht einfach, recht billig produzierbar. Und darum hat es mich immer dort behalten. Ja.
Oft sind ja Radioleute gehen nachher zum Fernsehen. Ist das für dich nie ein Thema gewesen?
Mal, das Thema war tatsächlich gewesen, im Sinn von, bevor ich beim DRS3 war, habe ich Lokalfernsehen gemacht, beim Schaffhauser Fernsehen. Mir hat VJ, also das Filmen und das Berichten, nie so gefallen. Ich war technisch zu wenig affin für die ganze Kamera- und Schnitttechnik. Es hat mich nie so gepackt. Ich habe Sendungen moderiert. Und mal ehrlich sagen, ich sehe mich nicht wahnsinnig gern auf Bilder. Und habe immer gefunden, meine Stimme ist wirklich besser als mein Gesicht. Und beim SRF nachher habe ich einfach sehr viele coole Projekte auch im Fernsehen dürfen mitschaffen und betreuen und dort Sendungen mitentwerfen. Also heute gibt es einen sehr erfolgreichen Fußballpodcast. Sikora Gisler heisst der, Fußballpodcast von SRF. Der ist entstanden aus einer Fußballsendung raus, wo ich mitkonzipiert habe. Da heisst eine letzte Runde mit dem Tom Gisler und dann habe ich dort den Tom und den Meme bekannt gemacht und aus dem ist das entstanden. Und ich bin immer so ein bisschen der hinter der Kulisse gewesen, der Projekt geleitet hat, auch jeder abbezählt. Das ist ein trimediales Projekt, also Online, Fernsehen und Radio. Und das hat mich extrem gepackt. Und dort bin ich dann schon die Hause und von dem habe ich sehr viel Fernseherfahrung können schnuppern. Also nicht täglich, aber grosse Projekte können leiten und mitschaffen. Und von dem her hat es in dem Sinne den Reiz oder das Zusammenschaffen immer gegeben. Aber das vor der Kamera, das hat sich dann relativ schnell einmal erübrigt, ja.
Das ist ein super spannender Job, erfolgreiche Karriere. 2022 im Juni bist du dann einmal einkaufen in der Schaffhauser Altstadt. Kurz nach Mittag hat ein Schicksal seinen Lauf genommen. Was ist da genau passiert? Wie hat das angefangen mit dem Herzinfarkt?
Du fragst mich Sachen. Hey, wirklich aus dem Nichts. Wie du gesagt hast, ich habe morgen eine Sitzung und um eins wäre Geschäftsleitung oder Programmleitung Sitzung von SRF 3 gewesen, per Teams. Ich wäre im Studio Schaffhausen. SRF hat ein kleines Studio in der Altstadt Schaffhausen. Ich werde dort dann die Sitzung leiten. Und zwischen einer Stunde Mittag gehabt, und ich bin gepostet, habe etwas müssen besorgen und habe eine Einkaufstasche in der Hand, wo eine Hose drin ist. Ich glaube, irgendwie zwei Pack Gummibärli und ein Pack Erdbeere und sonst nichts. Meine Tochter hat gerade Geburtstagsfest gehabt, darum habe ich so ein bisschen so Süßigkeiten, so Gummizeug müssen kaufen. Und dann habe ich gemerkt, ich mag die Tasche nicht lupfen. Da dachte ich, das ist gut, das ist ja nicht schwer, also das ist nicht voll. Also, Post die Tasche ist nicht voll gewesen. Da dachte ich, ja gut, ich habe meine Brusttasche mit dem Laptop umgehängt gehabt, dachte ich, gut, ich gehe ins Parkhaus und muss das Zeug jetzt loswerden. Und schon in dem Parkhaus habe ich gefühlt, das ist eine schlechte Luft, ich möchte mal lüften, da kannst du gar nicht schnaufen. Ich habe alles ins Auto tun und bin in die frische Luft, das Stegenhaus drauf, und da bin ich kaum das Stegenhaus aufgekommen, und da bin ich auf draussen mal angeguckt, habe den Pulli abgezogen und einen Schluck Wasser getrunken und habe gemerkt, hey, ich habe Wasser, ich habe nicht heiß, ich sitze da im Schatten, ich kann schnaufen durch die Nase. Ich merke, das ist gut. Also ich habe Heuschnupfen manchmal und dann ist die Nase verstopft. Da kommt schon keine Luft über. Das kennen sicher viele. Das geht. Ich kann durchs Maul einschnaufen. Nur weder durch die Nase noch durchs Maul bringt mir schnaufen. Die Luft kommt nicht an. Ein Druck auf der Brust, wie wenn einer so mit einer Schalltafel, mit einem Brett voll würde auf dich hocken und auf dich abdrücken. Und einen wahnsinnigen Schmerz im Kiefer. Da unten innen im Kiefer, wo der Zeh, weiss ich, wenn so in einem Schraubstock eingespannt wäre. Und dann ist das vielleicht, ich weiss nicht, 3-4 Minuten so, und bin gesagt, hey, das wird nicht besser. Jetzt brauche ich ganz dringend Hilfe. Der Gedanke Herzinfarkt ist mir mal durch den Kopf geschossen, aber ich habe ehrlich gesagt auch nicht viel Gedanken daran verschwendet, was könnte das sein. Ist mir recht egal gewesen. Ich habe gemerkt, mir geht es so schlecht, das wird nicht besser und ich kann mir selber nicht helfen. Und dann,
was hat das mit dir ausgelöst? Also hat man dann doch nur Angst, Panik, oder?
Ja, aber Panik im Sinne von, hast du gewusst, da jetzt auf dem Platz, dort hat es zwar eine Gartenbeiz und 3-4 Passanten, die bringen mir alle nichts. Und dann habe ich gewusst, 150 Meter weiter ist eine Apotheke. Und die haben über Mittag auf, dort müssen wir mir jetzt helfen, Punkt. Und ich habe nichts überlegt, ich kenne die Leute nicht, unterdessen kenne ich das Apotheker-Ehepaar, Herr und Frau Thur. Ja, und dann habe ich gedacht, dort muss ich an, ich bin dort eingelaufen, 1:15, keine Kunden in der Apotheke. Ich dachte, mir geht schlecht, ich brauche Hilfe. Und von denen war es so ein bisschen im Film, etwa eine halbe Stunde lang. Nachher bin ich wieder klar, als ich Medis hatte, aber es war eine halbe Stunde im Film.
Was ist die haben sofort reagiert, sofort gewusst, okay, das sind Anzeichen.
Also da bin ich heute noch dankbar dem Ehepaar Thur. Er hat sofort das Telefon in der Hand, hat 144 Jahre angerufen und er hat 2-3 gezielte Fragen gestellt und ich glaube, im Notfall hat man das dann auch registriert, dass er ja als Apotheker natürlich eine hohe Glaubwürdigkeit genießt. Und wenn er natürlich auch jetzt Verdacht auf Herzinfarkt kommt sofort, also sie sind mit blauem Licht und sofort gekommen. Und das weiss ich schon, also habe ich gemerkt, das ist extrem schnell gegangen, bis die da gewesen sind. Und der Herr Thur hat mich auf den Stuhl gesetzt, hat mir Wasser gegeben und einfach ein bisschen mit mir geschwätzt, dass er merkt, dass ich noch da bin, dass ich ja nicht noch in Ohnmacht hatte. Und sonst weiss ich aber nicht, was man dort genau geredet haben, ich habe nur noch gesagt, ich brauche Hilfe und bin wirklich halbtot, wörtlich, in dem Stuhl hineingehangen, ja.
Magst du dich noch daran erinnern, an das Gefühl, das du da gehabt hast? Also ist das auch das Gefühl von Schwäche gewesen, abgesehen von den Schmerzen? Oder wie muss man sich das
vorstellen? Ja, also Schmerzen und Schwäche, aber das Gefühl, genau dort ist wirklich das so ein bisschen im Film.
Meinst du schlecht oder Übelkeit oder?
Nein, das irgendwie nicht. Okay. Aber wirklich einfach das sehr diffuse Gefühl, weil ich habe vorhin gesagt, das ist der Druck, wenn das Brett, das du auf der Brust hast, das ist nicht weh. Weil ein Bienenstich tut mehr weh an sich. Weißt, wenn sie gerade sticht, denkst du, ah, oder wenn du voll mit dem Fuß irgendwo in eine Tür reinlaufst, tut das saumässig weh, wenn du den Zehen anschlägst. So hat es nie weh. Das war so ein dumpfer Druck, gewesen, wo du einfach gemerkt hast, der geht jetzt nicht weg. Weil der Bienenstichschmerz, der hast du nach einer Minute schon weniger. Und da habe ich gemerkt, wow, das wird überhaupt nicht weniger. Das nimmt zu oder bleibt. Und das war vor allem extrem beängstigend gewesen. Einfach eben, weil die Luft wie im Körper nicht angekommen ist.
Und auf dem Stuhl dann ist das Gefühl gewesen, so, jetzt ist es vorbei.
Das habe ich nie gehabt.
Hast nicht gehabt.
Weil ich auch nicht ohnmächtig war, ich war immer da gewesen. Und ich habe immer gedacht, ja, irgendeine Schwäche anfangen. Also, ich habe denen noch gesagt, bitte, kennst du mir doch einen Traubenzucker oder so, ich könnte mir eine Schwäche anfangen. So. Obwohl ich wusste, dass das nicht kann sein. Ich habe vorher noch ein Sandwich gegessen. Das hätte wenig können sein.
Oder der Blutdruck oder irgendetwas. Man denkt ja nicht an einen Herzinfarkt eigentlich gerade sofort, oder? Ja. Vor allem mit dem Kiefer nicht, weil sonst denkt man ja gerade, Herz, ja, ausstrahlen, linken Arm, Kribble im Arm. Das hast du nicht gehabt. Das Kribble im Arm?
Nein, das Kribble habe ich nicht so typisch gehabt, also ein bisschen, aber ich habe vor allem den Kieferschmerz gehabt, ich habe den nicht können zuordnen. Heute weiss ich, dass das ein typisches Symptom ist für einen Herzinfarkt, was aber nicht so genau beschrieben ist, wie das ominöse Kribbeln im Arm, und deshalb habe ich nicht so krass gespürt. Und ja, was heisst, man denkt nicht an Herzinfarkt? Ich war 42 und habe einfach gefunden, ja, jetzt geht es mir schlecht und ich habe noch nie etwas gehabt am Herz, oder im Nachhinein weiss ich auch schon mal etwas gehabt am Herz, aber ich habe es nie gespürt. Und dann habe ich mir wenig gesagt vorher. Ich habe mir nicht Gedanken gemacht, was ist es? Es war mir wie gleich gewesen. Ich habe nur gewusst, ich schaffe es nicht, ich habe es nicht in den Griff über, ich brauche sofort Hilfe.
Aber das heisst, vorher hast du überhaupt keine Vorzeichen gehabt? Also eine Woche vorher, Tag vorher, gar nichts?
Nada, null.
Nein, ich bin gemacht und gegessen, nicht geraucht und so weiter und so
fort. Also ich bin am Abend vorher noch biken. 400 Meter der Hogerhof, also 400 Höhenmeter, ein paar Kilometer biken, 400 Höhenmeter. Ich finde für mich immer ein sehr, sehr ansprechend gutes Tempo. Und wirklich so auspowern nach dem Arbeiten. Bin am Morgen 1,5 Stunden Auto gefahren, habe telefoniert im Auto, bin an die Sitzung, bei dieser Sitzung gewesen. Und ich habe mich nachher probiert zurückzuerinnern. An dieser Sitzung ist eigentlich nichts gewesen. Also ganz normal, ich bin dort gegangen.
Ja, kein Schwindel oder so, nein, das gehört mir ja immer
wieder. Also die Tochter von meiner Partnerin hat, es ist an einem Mittwoch passiert, und die Tochter von meiner Partnerin hat am Sonntag die Konfirmation gehabt. Ich musste sogar eine Hose noch holen. Also die war bestellt, die hat man noch geschwind ein bisschen rumnehmen. Ich bin im Kleidergeschäft gewesen, ich weiss, dass ich mit dem, ich kenne den Verkäufer von dem Laden gut, dass ich noch mit dem gescherzt habe, geschwätzt habe, gesagt, tschüss, mach's gut. Daneben bin ich auf dem Rückweg von dieser Hose noch gut zum Eischellen Lierbeere kaufen am Marktstand. Und noch grob die Süßigkeiten für den Kindergeburtstag. Also, weißt du, ein ganz normales Zeug. Nicht gemerkt, nada, null.
Also, gehen wir da zurück in die Apotheke beim Herrn Thuo. Er hat den Krankenwagen gerufen. Wie ist denn weitergegangen?
Die zwei im Krankenwagen sind freiwillige Helfer von einem Musikfestival, Stars in Town. Die arbeiten dort bei den
Sanitätern. Die haben dich gekannt, weil du dort deine Finger im Spiel hast, oder?
Ich mache dort die Bühnenmoderation und bin dort so immer erweitert. War nicht im OK, aber ja, man kennt mich dort, ich kenne sie. Wir sind per Du, man hat geschwätzt und ich habe, glaube ich, nicht so viel geschwätzt. Aber sie hat mich so ein bisschen unterhalten. Ich habe sofort Sauerstoff bekommen und ja, es war gerade sofort sehr vertraut mit Menschen und Gesichtern, die man kennt.
Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch noch, dass dort noch in der ganzen Tragik, in dieser ganz schlimmen Situation noch gut, oder wenn man jemanden kennt, wenn man weiss, oh, jetzt ist man ein guter. Ja. Das ist mir sowieso.
Aber also ich bin wirklich in Notfall gekommen.
Okay, also
vom Schaffhauser Kantonsspital. Und dann bin ich dort, haben sie mein Herz gekränkt und ich bin dort gelegen. Und dann ist das 2-3 Minuten gegangen natürlich, bis die Röntgenbilder kamen. Und dann ist auch ein Notfallsanitäter, der wo ich von Stars in Town gut kenne, das ist der Sicherheitschef, macht der, wie soll's sein, ist er plötzlich an meinem Bett gestanden. Also, Blunschi, was machst du da? Sag ich, ich frage jetzt nicht, was du da machst, wie du schaffst da, ich weiss es. Und, also, ich bin immer ansprechbar gewesen, und wenn du vorhin gesagt hast, das Gefühl, ist vorbei. Nein, habe ich nie gehabt, oder? Es ist wie so total absurd gewesen. Also, ich bin mit denen am Schwätzen, ich lieg da, ja, es geht mir schlecht. Und dort habe ich dann das erste Mal gehört, Herzinfarkt. Und dann ist irgendein Rapport gewesen, der ist gefühlt 2 Minuten gegangen. Und jetzt geht es ab auf Winterthur operieren.
Ja. Dann hat es eine Operation gehabt. Das heisst, man hat was genau gemacht?
Ja, dann ist so eine längere Geschichte losgegangen. Also die Operation hat etwa 40 Minuten sollen dauern. Und der Kardiologe hat ständig mit mir geredet, wo ich auf dem Schragen gelegen bin, auf dem Operationstisch. Und das ist schon extrem eindrücklich. Und ich habe so gedacht, wow, wir beim Radio, wie wichtig wir uns nehmen, jeden Tag Sendungen machen und so. Und ich dachte, hey, da hocken jetzt wirklich, da hocken jetzt die Helden, oder? Also Heldinnen und Helden da in dem Saal. Die haben einen riesigen Bildschirm vor sich, also für alle Gamerinnen und Gamer wäre das Paradies. Und ich kann dort drauf schauen, wo die Kamera ist, weil die dann mit so Trötchen gehen, dass so den Arm, also mit dem Handgelenk hast du dann eine Arbeit, die gehen ziehen. Und dort, Kardiologe, der Blöchlinger, ständig mit mir geredet und gesagt, was er so macht. Und ich auf dem Bildschirm auch mitschauen. Und ich sagte, ich muss einen Stand platzieren. Und das Blöde war dann, dass genau dort, wo er den Stand hat, wollte platzieren, das Blutgrinsel war und er hat das nicht weggebracht. Und er hat mir am Anfang gesagt, jetzt eben, es geht etwa eine halbe Stunde, 40 Minuten. solange wie ein guter Podcast geht. Und dann habe ich dann selber schon geschnallt. Ey, aber das ist nicht eine halbe Stunde, 40 Minuten. Ich liege schon über eine Stunde da und es geht irgendwie nicht vorwärts und Zeug und Sachen. Und irgendwann hat er gesagt, ja, bring es nicht weg. Wir müssen jetzt besprechen, was wir machen. Ich denke, ja, schön, was soll ich jetzt dazu beitragen? Sie sind der Kardiologe. Und, also, der ist auch nicht nur kardiologisch absolut top, auch didaktisch, wie der mich mitgenommen hat und was kommunikativ, was der mir erklärt hat und gesagt hat, so, natürlich hat er am Schluss entschieden, aber hat den Entscheid kommentiert und gesagt, ich schlafe vor, ich tue sie eine Nacht auf die Intensivstation, wir spülen sie durch mit Blutverdünner und hoffen, dass das Grinsel sich aufweicht, auflöst, dass wir es am nächsten Tag dann wegnehmen können und dann operieren und so hat man es dann auch gemacht. Also, ich bin dann am Schluss endlich zweimal operiert worden. Einmal gerade kurz nach dem Herzinfarkt, dann am Mittwochnachmittag und dann einmal wieder am Donnerstagnachmittag. Und dann ist es noch problemlos gegangen.
Und jetzt hast du zwei Stents, haben Sie es richtig verstanden?
Ja.
Und auch dann immer noch nicht Angst vom Tod?
Nein, das habe ich wirklich nie gehabt. Das ist später schon mal noch kurz gekommen. Bis dorthin war für mich alles ein bisschen surreal gewesen. Also, es hat auch lustige Szenen gegeben in diesem Spital. Auch dort hat mich die Leute erkannt. Und ich so, okay, ein bisschen komisch, bei dort gelegen. Ja, die Dame, die mich wirklich wunderbar betreut hat und mich auf die Operation vorbereitet hat und so, hat sie eben gesagt, schauen Sie, der Doktor wird Sie operieren über das Handgelenk, er will dort hingehen, mit dem so ein Draht einführen bis zu Ihnen ins Herz. Und wenn das nicht geht, dann gibt es eine Alternative, dann gehen wir über die Liste hier. Ich so, tipptopp, ja, ich müsste Ihnen jetzt die Unterhosen abziehen. Ich gesagt, ja, ich habe gerade größere Probleme, wie meine Unterhosen hergeben, machen Sie. Und dann hat sie mich im Intimbereich desinfiziert, überall da die orange Pampe, Desinfektion Mittel angeschmissen und so. Und sagt sie, haben wir noch gute Bands da, ja? Dann sage ich so, Entschuldigung, wie? Ja, Sie sind doch der auf der Bühne. Bei Stars sind da und wo Bands anschreit. Und ich sage, ja, haben Sie.
Das will man hören in dem Moment. Nach der
Tötung. Vor allem, wenn man keine Unterhose anhat.
Also. Das war ich am Fahren noch gleich gewesen. In dem Moment habe ich gefunden, ich bringe jetzt im Fall nicht auf die Reihe, ab welchem Abend welche Bands
spielen. Vielleicht hätte sie noch Tickets wollen.
Ja, genau. Ja, aber ich konnte nicht das Programm abbeten. Es war ja noch nicht, wir sind ein bisschen den Smalltalk probiert, natürlich die Nervosität abnehmen und so. Und von dem haben die das super gemacht, oder? Aber ich bin nicht so im Mut gewesen. Lustig ist noch, es ist im Operationssaal, da ist Radio 24 gelaufen.
Konkurrenz.
Dann Deformation professionell, habe ich natürlich Playlist angefangen zu studieren. Habe gemerkt, was lernt die für Songs laufen? Ich dachte, leck ist das langweilige Sound. Das SRF 3 hat besseres Sound als 24. Am Mittag zwischen 2 und 3.
Aber ist man dann während so einer Operation, also während dann die zwei Stents gelegt werden, ist man da bei Bewusstsein? Ja. Ist das ein Teil nach Gose?
Ja, du bist immer da.
Bist du da?
Okay. Ja, dann bist du da. Also da bist du natürlich schon extrem auf Medien. Ich hätte gesagt, halbe da. Aber bist wach und redest, er redet auch mit dir, er braucht Antworten. Du musst sagen, wenn du Schmerzen hast, wie das Gefühl wird. Sie tun so Mittel in die Kiespritze, wo ich jetzt nicht genau medizinisch will sagen, wie es heisst, weil ich es eh falsch sage. Und es wird da so ein bisschen warm und kalt und so. Und du musst immer ein bisschen sagen, wie es da geht. Ich habe sehr fest gefroren. Sie haben mir dann so warme Tücher noch um die Füße rumgegeben und so. Eben die Betreuerinnen sind immer da gewesen und haben mir wirklich extrem gut geschaut. Das am Kantonsspital Winterthur. Also, welcher Fuß hat bestens betreut und operiert worden und behandelt.
Und dass du dich in eine Apotheke können schleppen, hat dir das Leben gerettet, wenn das jetzt beim Velofahren oder sonst irgendwo passiert wäre?
Ja, das Leben hat mir wahrscheinlich ganz viel gerettet. Der Arzt, die Umstände, die Apotheke. Ja, also nach diesen Operationen, nochmal einen Tag später, hast du dann noch so ein Gespräch mit dem Kardiologen, was das jetzt heisst, einen Herzinfarkt haben. Und dort haben sie mir schon gesagt, sie sind zum Teil dann ein bisschen so Zyniker, die Ärzte, was ich noch gerne habe. Er hat so gesagt, ja, ist noch gut, sind sie nicht in einem Schuhladen oder in einem Blumengeschäft, sondern in der Apotheke. Das hat sicher geholfen. Und der operierende Arzt hat relativ deutlich gesagt, sie hat einen Herzinfarkt mit in der Stadt gehabt. Glück im Unglück. Hätten Sie das beim Biken im Wald gehabt, dann würde ich jetzt da hinten irgendwie administrative Arbeit machen im Büro und der Pfarrer würde sich auf die Predigt vorbereiten. Und das fährt er dann wirklich ein. Und wenn du vorher gefragt hast, Greg, weißt du, wegen Gedanken, und dort sind dann mehr so Sachen gewesen, wo im Nachhinein, wo mir das bewusst wurde, ist, währenddem bist du, glaube so im Tunnel, ich weiß auch nicht, ob das Adrenalin ist, wo so Gedanken noch nicht an dich anlässt, ich kann das medizinisch jetzt nicht erklären, aber ich für mich hat das erst im Nachhinein, dann kann so wirklich der Gedanke so, mein Gott, sie können vorbei sein.
Und wie geht's dir heute?
Danke fürs Fragen. Gut. Ich bin ein bisschen kaputt, ich habe gerade sehr, sehr viel gearbeitet die letzten zwei Wochen, ich bin wirklich müde, aber es geht gut. Ich habe jetzt jedes Jahr eine Kontrolle. Die erste ist nicht gut gegangen, nach einem Jahr. Also, das war letztes Jahr gewesen. Dort haben sie noch ein bisschen nachjustieren, nachoperieren. Und auf das bin ich völlig nicht vorbereitet gewesen. Das hat mich medizinisch, also, total 2 Wochen bin ich komplett nochmal schlapp gewesen und kaputt und fix und fertig. Und, jetzt bin ich nochmal gewesen, der Frühling. Und jetzt ist gut, habe ich wieder ein paar Medis. Weniger, kann ich ein bisschen absetzen, meine Wert, also Blutwert sind gut, Leistungswert sind gut und ich muss einfach noch viel Medikamente nehmen. Klar, Cholesterinsenker etc., Blutverdünner, das muss ich das Leben lang nehmen, aber ich kann so Beta-Blocker und Blutdrucksenker können absetzen oder reduzieren.
Hast du deine Lebensgewohnheiten müssen ändern? Jetzt isst du anders, machst du anderen Sport oder?
Ich würde gerne mega bluffen jetzt und sagen, ja, ich bin mega gesund, weniger Fleisch und weniger Süßes und weniger Alkohol. Nein, über das haben wir geredet. Also, das grösste Problem ist, dass ich nicht rauchen bin, weil das wäre ein Hebel gewesen, den man hätte ansetzen können, aufhören rauchen. Alkohol schaue ich schon an bewusst. Sie haben aber gesagt, es ist einfach nicht wirklich erwiesen, dass Alkohol einen direkten Herzinfarkt-Einfluss hat. Natürlich Übergewicht und so hat dann schon. Von dem her schaue ich dort. Und bei der Ernährung muss ich ganz ehrlich sagen, nein, da bin ich nicht wahnsinnig gut. Bei der Bewegung eher. Also ich gehe wirklich viel raus im Alltag. Ich binde es weh in meinen Alltag einfach ein. Ich gehe bewusst hier laufen und heute gibt es so, oder go biken oder im Winter go Schneeschuhtouren machen. Aber es gibt so den Modebegriff, ich kann nicht so mega gern Achtsamkeit, achtsam sein. Ich glaube, ich habe das immer schon ein bisschen gemacht und jetzt einfach häufiger und sehr viel bewusst. Also ich einfach sage, hey, nein, jetzt ich bin müde, ich muss 20 Minuten anliegen und ich glaube, das erlaubt mir jetzt ein Stück weit an meine Selbstständigkeit. Ich habe vorhin gesagt, ich bin nicht mehr vom Outlook diktiert. Ich kann mir selber einfach erlauben, eine halbe Stunde einmal rauszunehmen und eine Pause zu machen, wenn ich sie brauche.
Aber Stress ist ja auch ein Faktor für Herzinfarkt. Du hast ja gerade gesagt, du hast vorher oder jetzt eine stressige Phase hinter dir. Also, und als Selbstständiger hat man dann doch mehr Stress als im Angestelltenverhältnis. Und
ja, aber anderer Stress. Ich mache mir jetzt selber, oder? Ist es selber gewollt? Ich bin selber entscheidend. Vorher hat man über mich bestimmt. Ich habe mein Outlook nicht gefühlt. Mhm. Mein Outlook ist gefühlt worden von anderen. Und jetzt mache ich die Termine selber. Ich muss jetzt logisch mich in dieser Selbstständigkeit auch ein bisschen eingrooven. Und es ist richtig, es ist auch Stress, es ist ein anderer Stress, eben der finanzielle Stress, wo du dich fragst, habe ich genug Geld am Ende vom Monat? Aber es ist für mich insofern ein positiverer Stress, er ist selber gewollt. Und ich mache jetzt mein eigenes Ding. Und das ist von dem her viel befriedigender und für mich, glaube ich, weniger belastend. Und Stress, ich finde, man muss es unterscheiden. Viel arbeiten ist für mich nicht Stress. Stress ist einfach eine Sitzung, die nicht vorwärts geht und destruktiv ist. Da kann man mich am Montagmorgen um 9 Uhr natürlich schon mürbe machen. Aber 14 Stunden arbeiten, also klar, kann man am Tag, aber nicht über vielleicht über Monate, aber mal 2 Wochen viel arbeiten. 60, 70 Stunden in der Woche ist für mich nicht ein Problem. Aber für mich ist so die Freude dran, die Lust dran.
Aber habt ihr nicht ständig Angst im Nacken, dass das wieder ein Herzinfarkt könnte geben? Vor allem eben in einer stressigen Phase von 2-3 Wochen.
Ja, da bin ich, glaube ich, einfach ein bisschen fatalistisch oder naiv oder dumm.
Darfst du auswählen?
Ja, dann sage ich naiv. Nein, ich vertraue den Ärzten, die sagen, alle um dich herum haben ein grösseres Herzinfarktrisiko wie du. Weil du bist kardiologisch geheilt, du hast Distanz. Die anderen sollen sich jetzt Sorgen machen. Und ich habe dann auch gefragt, was muss ich jetzt? Und dann habe ich gesagt, sind die Ärzte in der Zyniker? Und dann hat er wirklich gesagt, also wenn sie sich Sorgen machen, machen sie sich doch Sorgen um Hodenkrebs. Das ist im Moment wahrscheinlicher, wie dass sie nochmal ein Herzinfarkt haben. Also weißt du, du kannst schon immer irgendwelche Sorgen machen oder um etwas. Und ich sage jetzt einfach, ich mache das, was ich kann. Und alle Tests, EKG, so Belastungstests auf dem Velo, wo du ganz viele Sensoren hast, die sind super. Ich mag, also weißt du, ich merke, wenn ich gehe biken, ich komme mit meinen Kollegen, die fitter sind wie ich. Ich komme mit, ich mag, es geht. Ich kann arbeiten, ich kann leisten, ich bin da, ich bin positiv, ja. Und das ist für mich der Weg, es hätte so den Moment gegeben, oder? Gerade so kurz nachher wieder daheim, allein im Bett schlafen. Wo du ja viel hörst, Herzinfarkt kann dich im Schlaf verwünschen. Und wenn dann ein Partner neben dir liegt, der wach ist, merkt das. Wenn niemand ist, dann merkt es eh niemand. Und die Momente sind schon so, boah, jetzt da, allein über Nacht. Also. Und wir haben zum Beispiel so eine Jungsgruppe, da übernachten wir immer in einer Waldhütte. Das war 3 Wochen nach dem Herzinfarkt. Da haben die Jungs gesagt, hey, nein, sorry, Jungs, das kann ich im Moment nicht. Das, in der Waldhütte, da außen mit euch übernachten, weg von der Zivilisation, das bringe ich einfach nicht. Unterdessen haben sie es wieder gemacht, aber das war gerade das Weekend, das war 3 Wochen nachher. Da habe ich gesagt, hey, ich komme den Tag durch, geschwind mit euch anstoßen, ein Bierli und eine Wurst essen, aber nachher, nein. Ich schlafe nicht oben. Das haben sie aber verstanden, zum Glück.
Aber wie ist denn das? Ist man denn nicht irgendwie achtsamer dann nach dem Herzinfarkt, wo jedes beim kleinsten Schmerz gefühlt hat, oh,
ja,
können sie.
Ja, hat es einmal gegeben, wirklich, als ich so verwacht bin und so ein Herzflattern, ein Herzrasen hatte. Ich habe gefunden, ja, jetzt stehe ich gerade auf, ist 60, so, ich habe gefunden, ja, also ich bin nie in eine Therapie gegangen, ich habe immer da selber Fitness therapiert, also quasi ambulante Heim.
Also keine Reha?
Nein. Ja, medizinische oder? Trainingstherapie, aber da okay. Im Kantonsspital Schaffhausen, bin ich fürs Fitness. Und die hat mir bestimmte Übungen gegeben. Und das ist aber gerade an dem Morgen, ich war um 6 Uhr, dann bin ich dort gegangen und dann heisst dort der Fachperson gesagt, ist der Physiotherapeut, und ich gesagt, hey, mein Herz, und sag, hey, komisch verwachert, das flimmert. Und ich sag, weißt du was, hör auf trainieren, geh zu der Hausärztin, jetzt trainieren nicht, also geh aus geschwind zeigen. Und das ist ja dann das Schöne, kann man nicht sagen, aber so ein positiver Nebendefekt, wenn du dann mal einen Herzinfarkt hast, also sowohl meine Hausärztin wie auch die Spitäler zu Winterthur und Schaffhausen, die kennen mich jetzt, die wirst ernst genommen. Oder? Ich bin dann zack, zack und meine Ärztin hat gesagt, kommen Sie, in einer halben Stunde mache ich einen Slot frei, Sie gehen geschwind, wir können geschwind alles anschauen, testen und nachher ist gut. Und die Ärzte sagen mir einfach, man redet ja viel von so Stechen im Herz oder Bruststechen, Brustschmerzen, das kommt von überall her, aber nicht vom Herz. Wenn es Stechen ist, komme ich es nicht vom Herz.
Ich spüre ich eben auch, wenn denke, oh, jetzt ist es
okay. Das ist vielleicht also, Hunger oder Durst.
Ich verlasse mich jetzt zu Dr. Blunt.
Nein, eben bitte, gell? Das ist keine medizinische Diagnose von mir oder Empfehlung. Aber es ist tatsächlich so, dass sie mir gesagt haben, so stechen und so ziehen ist nicht, das ist
okay.
Herzinfarkt ist Druck, haben sie mir gesagt. Und von dem her, eben wenn ich sage, kannst du mir sagen, ich sage ein bisschen naiv, ich glaube an gewisse Sachen. Und wir sind jetzt gute zwei Jahre nach dem Herzinfarkt. Also wenn ich 3 oder 4 Mal etwas gegoogelt habe dazu, ist es viel. Das mache ich einfach aus Prinzip nicht. Oder das ist vielleicht jetzt die Überzeugung als Journalist, so Halbwissen-Bullshit, sorry für den Ausdruck, wo irgendwo im Netz einen postet, irgendein Forum, das bringt nichts und macht mich nur noch unsicherer. Also ich gehe auf die Leute zu, die Experten sind, auf die höre ich und aufs Internet höre ich nicht. Also ich habe das auch nie gegoogelt oder so, ich mache das einfach nicht.
Und wie ist damals seine Partnerin damit umgegangen?
Extrem gut. Aber ich glaube, ich habe es massiv unterschätzt, was sie mit ihr macht. Ich habe das auch erst Wochen später gemerkt. Sie ist so vor da gewesen. Ich weiß nicht, ich habe vom Krankenwagen aus von Schaffhausen auf Winterthur habe ich ihr angerufen. Und jetzt gesagt, ja, komm, ich sage, nein, ist nicht gekommen, ich weiß gar nicht, wie ich gehe mal schauen. Ja, ich habe gesagt, ein Herzinfarkt, etwas Kleines, ein kleinerer Herzinfarkt. Also, okay, und dann, sie ist gerade am Arbeiten gewesen und ja, wie das Telefon, wo ich mich vielleicht auch nicht entschuldige, das war wirklich so ein bisschen im Delirium gewesen. Da bin ich, glaube ich, nicht besonders sympathisch gewesen.
Aber das ist im Krankenwagen, dann können sie Handy zücken und telefonieren.
Ja, das war ja der Betreuer gewesen, der mich kennt hat, Doli. Und da habe ich gesagt, ja, habe ich gesagt, darf ich schon telefonieren? Also, das ist super, dann höre ich gerade, dass du wach bist. Solange du nicht wegtauchst, ist gut für mich. Das ist mein Job, dich ganz auf Winterthur zu bringen. Und dann, habe ich ihn angerufen und dann hat sie dann recht schnell aufgehängt und dann hat sie mir im Spital Winterthur angelegt. Da gesagt, eben da wird der Blunsch eingeliefert. Und die haben sofort gesagt, ja, sofort gekommen. Und sie hat dann ja, einfach Himmel und Hölle Bewegung gesetzt bei sich zu Hause mit den Kindern und dem Geschäft und alles schnell und liegen lassen. Und ist gekommen und ja, hat mich mega unterstützt. Also bis heute, jeden Tag unterstützt sie mich, wo überhaupt nicht selbstverständlich ist, weil ich mega dankbar bin und ihr das vielleicht da zu wenig zeige oder sage, aber sie hat mega Verständnis für mich. Sie hat die ganze Phase eben Kündigung, nicht wissen, ist das gut jetzt bei SRF zu gehen, ist es clever, sich jetzt da selbstständig zu machen, hat sie mich natürlich mega unterstützt. Und gerade auch, wenn ich bei diesen Spital untersuche oder wenn es mir mal nicht so gut geht, ja, ist sie die da ist. Und logisch, ihr wenn meine Kinder, ist das natürlich extrem eingefahren, ja.
Und deine Kinder, meine, die sind in einem Alter gesehen oder sind in einem Alter, wo man ja schon vor Herzinfarkt ja gehört hat und weiss ja, was das für Konsequenzen kann haben.
Wahrscheinlich auch so, vielleicht sind es von meinen Naivität gehabt. Nein, sind es eine kindliche Naivität. Ich muss ehrlich gesagt an meiner Ex-Frau ein Kränzchen winden, sie hat ihnen dann nicht genau gesagt. Sie hat gesagt, hey, schau, der Papa ist im Spital. Ich habe gesagt, gut, ich kann ihn anrufen, ich kann telefonieren. Und wir haben dann schon geschaut, dass das Kind nicht auf die Intensivstation kommt, sondern erst am nächsten Tag. Und ja, ihren ist das natürlich auch eingefallen, oder? Also, sie hat sogar die Mädels bei sich gehabt. Und die wären eben am Abend, hätte ich mit der grossen Tochter das Geburtstagsfest von der Kleinen vorbereitet, oder?
Wie alt sind deine Töchter?
Jetzt mal nicht geschwind rechnen.
Also, wie alt sind sie jetzt?
10 Jetzt 15, jetzt 12. Nein, 10 und 13. Und die Jüngere hat ihr ein Festchen gehabt. Und mit den Älteren hätte ich gesagt, komm, wir tun euch das vorbereiten. Und es wäre an dem Abend gewesen, dann hätte ich das irgendwie canceln müssen. Und dann hat meine Ex-Frau gesagt, schau, sie weiss, dass du im Spital bist, aber sie weiss nicht genau, was du hast. Mach es doch irgendwie so bis morgen, bis, weil ich auch nicht gewusst habe, mit dem Stand sitzen, also weil sich das alles 24 Stunden verschoben hat. Und dann, ja, vielleicht auch dort ein bisschen der Schutzmechanismus von der Kind hat dann wie so eingesetzt, ah, am Papa ist nicht gut gegangen, ah, jetzt ist er im Spital, dort hat es Geräte und Spital, das ist und sicher. Dort ist doch super. Eben vielleicht ein bisschen kindliche Naivität, aber wahrscheinlich auch ein Schutzmechanismus und in dem Sinne dann gut. Und nachher hat es, glaube ich, schon ein, zweimal gegeben, wo sie schon reagiert haben, wo ich schon gemerkt habe, eine Zeit lang ist jetzt ein bisschen besser. Aber gerade die Jünger hatten so eine Phase gehabt, wenn ich zum Hausausbiet jedes Mal die gleiche Frage kam, wenn kommst du wieder? Und wenn ich 5 Minuten, also jetzt hat um 20 ab und ich bin erst um 5:30 gekommen, ich habe gesagt, um 15:15 gekommen, ich bin erst um 10:00 gekommen, ich war schon nervös gewesen, geschweige denn, ich bin eine halbe Stunde spät gekommen. Und dann habe ich gemerkt, ich muss einfach grosszügige Zeit sagen. Wenn ich gehe laufen oder biken, habe ich gewusst, ich gehe 1,5 Stunden, habe ich gesagt, ich gehe 2 Stunden, dass sie nicht nervös wird. Ich habe gemerkt, dass sie, also jetzt ist es besser. Also die erste Zeit hat sie das gehabt. Und ja, wenn es mir dann nicht gut gegangen ist, sonst, also wenn schon mal eine Grippe oder Fieber oder Verkältung oder so, sind sie schon sehr vorsichtig oder feinfühlig gewesen, und ich werde jetzt den Papi.
Und der Herzinfarkt hat ja dazu geführt, oder? Und dass du dein Leben geändert, oder dein Berufsleben geändert hast, oder? Wann hast du mit dem Gedanken von Spielen, dass es, oder ist das die Auslösung gewesen? Oder hast du vorher schon mal gedacht, hey, ich könnte mich jetzt langsam selbstständig machen?
So nicht. Es ist so vieles wahrscheinlich ein bisschen zusammengekommen. Also, gell? Also, einfach, muss man sagen, ich bin mit SRF absolut im guten Gang. Ich bin 16 Jahre dort gewesen und ich habe heute noch beste Kontakte dort, treffe Leute von dort, schwätze mit Leuten. Ist mega lässig. Es ist natürlich auch ein bisschen nach 16 Jahren, boah, ist es ein bisschen mal noch ein bisschen gesehen. Aber was so ein bisschen passiert ist, ist, der Herzinfarkt, das wird zweites Mal zugeschlagen, und zwar am Hirn. Und heute würde ich sagen, ist das fast heftiger gewesen, oder hat bei mir krasser nachgewirkt wie im Herz. Der Herzinfarkt war im Juni gewesen, und dann bin ich 3 Monate wirklich körperlich auf nicht bereit gewesen, müde, kaputt, dort habe ich voll können arbeiten, also 50% oder 70% geschafft, also langsam wieder ein bisschen aufgebaut. Und dann im Oktober, 22, bin ich eigentlich körperlich wieder fit gewesen. Und dann hat das Hirn automatisch angefangen zu arbeiten. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie mit mir selber angeguckt wäre, ein Glas Rotwein eingeschenkt hätte und gesagt, so komm, denk mal nach, Bub, was machst du noch mit deinem Leben? Sondern es ist automatisch passiert. In allen möglichen und unmöglichen Situationen hat es angefangen zu denken. Das Hirn hat einfach sich gemolden. Was machst du? Was willst du? Was macht dich glücklich? Hast du den Doktor zugelassen? Hat gesagt, es hätte fertig sein können. Wäre jetzt gerade ein bisschen blöd gewesen in dieser Situation. Hast du ein bisschen schade? Hast du auch noch Ideen? Eben, hast super Partnerin, super Kind, was willst du noch? Und so hat das so ein bisschen angefangen. Und dann sind die Sachen, wo ich wahrscheinlich vorher schon nicht ganz glücklich gewesen bin, mir weg klarer vor Augen treten. Und ein Stück weit hat mich dort der Herzinfarkt, wenn du so willst, radikalisiert. Jetzt überhaupt nicht politisch, das muss keine Angst haben. Aber so, ich habe mir selber keine Kompromissantworten mehr erlaubt. Ich habe gesagt, nein, jetzt musst du ja oder nein sagen. Und es gibt nicht viel Licht, und es gibt nicht grau, jetzt gibt es wirklich nur noch schwarz-weiß eine Zeit lang. Also jetzt musst du Farbe kennen. Das war schwierig, das war nicht ein Prozess von 2-3 Stunden, das war ein Prozess von 2-3 Monaten. Und dann war es Weihnachten 2022. Ich hatte Dienst beim SRF 3 und habe gearbeitet und dann habe ich gemerkt, so, ja, wo hast du die Hebel, oder? Also eben rauchen tue ich nicht, da kann ich nichts ändern. Mit dem Essen haben sie gesagt, kann ich ein bisschen etwas rausholen, aber nicht so viel. Mit dem Sport kann ich rausholen, das mache ich. Und sie sind natürlich dann die Ärzte recht schnell auf den Stress gekommen, aufs Arbeiten, oder? Eben SRF 3 und Virus, die 2 Radiostationen leiten. Dann habe ich noch 2-3 Sachen nebentan gemacht, auch ehrenamtliche Geschichten, grössere, die mich recht strapaziert haben. Die Scheidung ist dann gerade über die Bühne. Jetzt sind so ein paar Sachen ein bisschen zusammengekommen. Dann habe ich 2 Wasserschäden in der Wohnung. Einfach so verschiedene Sachen. Und dann dachte ich, gut, aber so Überlastungssituationen kann es ja geben, also musst du doch in der Normalsituation schauen, dass du nicht schon am Anschlag bist, sondern dass du ein bisschen Reserve hast für die Spitzenbelastungszeiten. Und dann habe ich dort an den Weihnachten, zwischen Weihnachten und Neujahr, gearbeitet und habe einfach im Büro 3 Wochen aus dem Outlook ausgedruckt, irgendwelche. Kalenderwoche 17, 35, ich weiss es heute nicht einmal mehr, welche Kalenderwochen das gewesen sind. Und habe mit dem Leuchtstift einfach relativ krass angestrichen, was mache ich für all dem, was ich mache dort Woche, weil ich es will. Und was mache ich einfach, weil es die Organisation verlangt? Weil ich Kraft meines Amtes als Leiter von SRF 3 in dem Gremium dabei bin, in dieser Kommission, in dieser Arbeitsgruppe, das Gespräch jetzt muss führen. Irgendjemand muss es ja machen. Und ich merke, das ist 30 zu 70. Also 30 ist Schlussprinzip und 70 ist einfach nicht einmal schlimm. Also nicht Zeug, wo ich mir sage, schieß mich total an, sondern einfach, macht mir jetzt nicht so mega Spass. Und dann ist so der Prozess losgegangen, wo ich vorher angetönt habe, ja, jetzt mit einer halbherzigen Antwort lassen, habe ich mich selber wenig aus dem Ding rauslassen. Ich habe gesagt, entweder musst du das Zeug ändern und dann musst du da wieder glücklich werden. Und dann habe ich gemerkt, das schaffe ich nicht so schnell, wie ich das brauche. Also da ist die Organisation nicht willig, will nicht, ist nicht bereit. Man kann mal sagen, man muss ja nicht meiner Meinung sein, das ist ja völlig okay. Aber dann habe ich gefunden, hey, ich habe zwei, drei grundlegende Fragen, andere Meinung. Und dann ist ja völlig okay. Dann muss ich aber nicht die Organisation kritisieren, sondern vielleicht eher mich. Und dann für mich die Lösung gesucht.
Kann man sagen, dass du vielleicht sogar dankbar bist für den Herzinfarkt? Oder ist das übertrieben?
Nein, das ist nicht übertrieben. Auf eine Art sicher. Wenn ich vorhin gesagt habe, ich habe den Ärzten zugelassen, dann sind es wirklich so einzelne Sätze, die mir heute noch nachhallen im Kopf. Und einer war, ist eine riesen Chance, 42 ein Herzinfarkt. Sie können alles ändern. 67-Jähriger, 70-Jähriger kann nichts mehr machen. Der hat sein Leben gelebt. Der kann noch ein bisschen Kosmetik im Millimeterbereich machen. Sie können alles ändern in ihrem Leben. Und nehmen Sie das. Sie haben jetzt gerade ein zweites Leben geschenkt bekommen. Sie haben Kind, Sie haben eine Partnerin. Sie stehen mitten im Leben. Ihr Herz erholt sich. Sie können Vollgas geben. Sie können Sport machen, so gut es geht. Also nicht voll ab Belastungsgrenze. Also Sie sagen, ich soll nicht jetzt ein Jungfrau-Marathon machen und voll ab Belastungsgrenze, aber Ausdauer, Velo, Joggen, Laufen, Langläufen im Winter und so weiter. Und das sind alles Sachen, die ich gerne mache. Und dann habe ich gefunden, ja gut, wie dumm musst du sein, wenn du jetzt nichts änderst? Und dann ist halt eben die Frage, wo hast du einen Hebel, oder? Und wenn, also wahrscheinlich vielfach ja auch, wo hast du Hebel? Ja, die Arbeitszeit ist einfach schon wahnsinnig viel in der Woche. Und jetzt Kind zur Adoption freigeben, ist jetzt auch nicht gerade die erste Lösung, die ich denke, da ist neu liegen. Nein, aber jetzt, ganz abgebrochen, wo hast du denn einen Hebel? Wenn du das Privatleben willst und kannst nicht aufgeben, also nein, will ich vor allem nicht aufgeben, dann bist du einfach wirklich schnell bei der Arbeit. Und dann habe ich gemerkt, etwas anderes bei SRF ist für mich nicht in Frage gekommen. Mein Job umbauen wäre für mich in Frage gekommen, ist aber in dem Gerüst natürlich nicht möglich und ist für die Organisation auch nicht förderlich und kann nicht erwarten, dass man eine Lösung um den Blunji umbaut. Das habe ich nicht wollen. Und ich habe dann gemerkt, ich habe die Leute dort zu gern. Und die sind mir zu wichtig, auch der Sender, Virus und SRF3, die beiden Sender. Mit all diesen Leuten ist mir zu wichtig, als dass ich jetzt einfach nur halbherzig dabei bin oder nur noch halben Gas gebe. Mein Chef hat mir so viel Arbeit gesagt, nimm 3 Monate raus, geh ins Sabbatical, geh die erholen, mach. Und ich habe mir gesagt, das ist nur aufgeschoben, das bringt mir nichts. Und das meine ich, vorher wäre das für mich eine mega geile Option gewesen. Und jetzt habe ich mich radikalisiert oder Herzinfarkt und gesagt, nein, jetzt brauchst du eine Lösung. Und dann ist das für mich keine Option mehr gewesen. Es hat noch 2, 3 Leute um mich herum nicht so recht verstanden. Ich habe gesagt, hey, bist du komplett, das ist ein Herzinfarkt gehabt. Du bist da erstens sozial abgesichert, dann finanziell bist du mega gut abgesichert, das ist das Team, das mega viel Verständnis hat, die machen alles für dich. Du gehst aus dem gemachten Nest raus, spinnst du eigentlich. Und 2, 3 Mal haben mich wirklich gefragt, und schlaflose Nächte gehabt, und gesagt, ja, wahrscheinlich habe ich jetzt wirklich Schrauben locker, aber ich brauche jetzt das für mich, dass ich das mache.
Und jetzt rückblickend, immer der richtige Entscheid gewesen?
Ja, im Moment super, also wirklich nicht, weil ich SRF abschliessen will. Nochmal, ich habe mega guten Kontakt mit den Leuten und die Leute vermisse ich auch. Eben gewisse Teams-Meetings und so, und gewisse Outlook-Termine, die ganze Woche bestimmen, das vermisse ich wirklich nicht. Aber für mich, mein Ding können machen, wieder mehr gestalten, wieder mehr im Driver-Seat sein von meinem Leben wie vorher, das gibt mir extrem viel. Und das ist das, was ich mir gesagt habe, wie dumm bist, wenn du jetzt die Chance nicht nutzt, wenn dir der Arzt noch sagt, das hätte vorbei sein können, aber gleichzeitig gesagt, du bist 42, du hast jetzt ein zweites Leben bekommen, nutze einfach irgendwie die Chance. Wie du sie nutzt, nutze sie selber. Und das ist jetzt mein Weg. Und im Moment bin ich sicher, dass es der richtige ist, ja.
Wie ist denn das? Man hört ja eigentlich von vielen Leuten, die so eine Erfahrung gemacht haben, dass sie dann sagen, sie geniessen viel mehr nachher zu leben. Mhm. Sie lernen kleine Sachen mehr zu schätzen als vorher. Ist das auch bei dir so?
Ja, absolut. Und das ist davon, wo ich gesagt habe, ich habe das Wort Achtsamkeit nicht so gern. Aber es geht in das hinein, wo man viel in diesen Seminaren gehört oder 100 YouTube-Videos kann schauen und so, oder Artikel kann lesen. Und ja, ich habe einen Termin in der Stadt, ich gehe extra 1/4 Stunde vorher, dass ich auch mit dem Velo gehe, dass ich noch ein bisschen schönes Wetter geniessen kann. Ich bleibe nachher in der Stadt und trinke einen Cappuccino und lese eine halbe Stunde NZZ. Das hätte ich mir vorhin nie zugetraut. Wieso? Weil die To-Do-Liste noch 17 Punkte drauf hat. Und jetzt hat meine To-Do-Liste auch 17 Punkte drauf. Aber die stehen heute Nachmittag auch noch drauf. Und morgen stehen sie im Fall auch noch drauf. Und natürlich nehme ich jetzt meine Selbstständigkeit nicht auf die leichte Schulter, was ich mache und was dringlich ist und was wichtig ist, wird logischerweise gemacht. Aber wenn mir der Moment jetzt eine halbe Stunde da einen Kaffee trinken, an der Sonne etwas gibt, dann glaube ich auch, dass mir das extrem wichtig ist. Ich habe vorher Sport gesagt und ich habe es aber auch gesagt, ich mache so ein bisschen eben nicht Leistungssport, sondern Ausdauersport. Ich sage dem einmal auch Panoramasport. Also wenn ich gehe biken, dann hocke ich einmal zwischen die auf ein Bänkli, trinke einen Schluck Wasser, esse einen Apfel und schaue eine Viertelstunde in die Berge raus oder in den Wald raus und schätze den Moment, ohne dass ich jetzt irgendwie spirituell oder esoterisch geworden wäre, überhaupt nicht, aber so den Moment leben. Ich stehe mal an einer Bushaltestelle und höre keine Musik und kein Podcast, Entschuldigung, sondern habe nichts in der Ohren und einfach mal ein bisschen rumschauen und die Situation einsaugen und erleben.
Im Moment.
Leben. Ja, im Moment sein. Und ich denke, du steigst zum Tram aus und denkst, ich ertappe mich einmal selber. Ich hätte und könnte dann nicht sagen, wie viele Leute jetzt in dem Tram gsi sind, ob hinter mir jemand geguckt ist oder nicht, ob die glücklich gsi sind oder nicht, ob der rote Jacke oder sie eine blaue Jacke hat. Ich kann nicht mal sagen, Mann, Frau. Ich kann dann nichts sagen. Und so bist du in deiner eigenen Bubble. Und das probiere ich bewusst einmal, mich selber ein bisschen zu challengen, aus dem ein bisschen auszubrechen.
Jetzt aber deinen Job im SRF aufgeben, bei Stars in Town, bei dem Open Air Festival oder Open Air in Schaffhausen, jetzt mitten in der Stadt, du hast noch mitwirken. Was machst du genau?
Das ist ja lustig, das ist genau auf dem Platz, wo mein Herz im Fach ist.
Ist. Nein.
Ja, dort ist das Festival.
Ein Zeichen, ein Omen, was auch immer.
Ein Zeichen. Ich tue dort ja, viel um, auch wieder mit Wort und Kommunikation und Reden machen. Also ich tue die Künstler ansagen auf der Bühne, ich mache Interview mit den Künstlern. Für Leute, die Tickets gewinnen oder für besondere Sponsoren. Ich betreue Sponsoren, mache so Backstage-Führungen und so und bin zuständig für Ausflüge von Künstlerinnen und Künstlern. Wir haben eine wunderschöne Region, für die, die Schaffhausen nicht kennen. Es gibt den Rheinfall, es gibt den Rhein, es gibt die Altstadt. Wir können cooles Zeug machen. Und dort bringe ich Künstlerinnen und Künstler her, wenn sie denn wollen. Also wenn sie Zeit haben, es gibt Künstler, die reisen schon morgen an oder am Abend vorher und haben 3-4 Stunden Freizeit und sind mir froh, dann nehme ich Bands mit oder den Künstler oder was auch immer und der Mama. Etwas,
also dann verbringst du ein paar Stunden mit denen. Ja, ja, also sehr, sehr persönlicher Kontakt eigentlich. Toll, oder?
Ja, ist also, wir haben schon viel lässiges Zeug gemacht.
Hast du schon begleitet?
Ach, wir haben schon viel. Also wir sind mit Hecht auf der Rheinfallfelsen und die haben es grossartig gefunden. Wir sind mit dem Alvaro Soler und dem Rag & Bone Man auf ein Bötli und dann im Rhein schwimmen. Rag & Bone Man ist von einer Brücke runtergegumpelt. Das findet man auf YouTube. Rag & Bone Man Stars in Town eingeben und dann Brücke oder so. Und er ist schon nicht der Schlankste, das darf man auch sagen. Und wie er von dieser Brücke runtergegumpelt. Und mit dem Alvaro Soler sind wir sogar auf einen alten Bunker aus dem Weltkrieg und sind dort rauf und haben mit Drohnen also sie haben Drohnen dabei gehabt zum Filmen und dann sind sie in den Rhein rausgekumpelt und weit und breit war kein Mensch rum. 200 Meter weiter und dann hat es eine Body gehabt. Und nach etwa einer halben Stunde hat sich dann in der Body und rumgesprochen. Sind die ersten Teenager aus den Säcken gekommen und haben Fotos gewählt. Aber das war mega entspannt gewesen. Sam Ryder war dabei gewesen. Die Hosen haben letztes Jahr selber gehen. Dort bin ich dann nicht mit. Die haben gesagt, wir brauchen keinen, also wir wollen keinen Babysitter. Und ich habe dann organisiert, dass sie uns ein Foto schicken für Social Media von Stars in Town. Aber sind dann ein Reifall mit Dragon Bone, wenn sie immer noch ins IWC-Museum, überall so, mach mal etwas, was gerade los ist. Aber viele kommen da und wollen auf ihre Ruhe, was auch völlig okay ist. Und dann mache ich nicht. Es gibt eben eine riesige Geschichte mit dem Herbert Grönemeyer. Das ist eben eine Geschichte dahinter. Herbert Grönemeyer, der eigentlich, das ist eine monatelange Verhandlung gewesen, hat dann abgesagt. Und der Festivaldirektor von Stars in Town, und er hat das nicht auf sich sitzen lassen, die Absage. Und ist nochmal geboren und nochmal. Und hat es dann irgendwie geschafft, das noch an zu beugen. Und das ist einfach so eine schöne Geschichte. Und wenn du vor 5-6 Jahren Leute gesagt hast, Change of Hose spielen die Toten Hosen, ein Sido, ein Grönemeyer, ein Zuckerrohr, Simply Red, hat gesagt, hey, Spine da, ihr habt schon ein lässiges Festival, aber so gross werden da nie. Und jetzt haben sie das hergebracht. Und ich will wirklich sagen, ich bin nicht im OK. Ich bin die 2 Wochen dort angestellt, wo das Festival ist. Und sonst haben die einfach so viel Leidenschaftsjahr durch, gehen die, sind bestens in der Szene vernetzt und gehen so viel Herzblut in das Ganze, dass ich auf die Grönemeyer-Geschichte, abgesetzt vom Namen, schon sehr toll finde, dass das geklappt hat, dass er das macht. Letztes Jahr Toten Hosen schon, ich meine, dass die Schauspieler vor 6.500, die haben sich auch als letzte gefühlt. Also der Grönemeyer, der würde auch das Hallenstadion problemlos fühlen, ist gar keine Frage. Aber ist auch noch schön, dass er so ein bisschen Geschichten oder eben Storytelling, hey, komm im Kleinen, in der Altstadt, etwas Herziges, qualitativ Schönes, kannst machen, was du willst, auch noch zieht und es nicht nur immer Cash, Cash, Cash ist. Und das finde ich bis zum Grönemeyer eine wunderschöne Geschichte.
Dann wünschen wir dir ganz viel Spass am Open Air.
Danke auch.
Gesundheit.
Auch, danke. Mach's gut. Ist eh noch längerfristig, denke ich, für die 2 Wochen. Danke.
Merci vielmals.
Danke euch für die Einladung, dass ihr da sein dürft.
Danke, Alex.
Tschüss.
Recht herzlich. herzlichen Dank fürs Zuhören. Hier bei «Geschichten aus allen Schichten». Wir würden uns freuen, wenn ihr auch wieder bei der nächsten Folge reinhören würdet. In der Zwischenzeit könnt ihr noch ältere Folgen nachhören. Viel Spass dabei und bis zum nächsten Mal.